Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Einblicke. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das uns ja alle irgendwie betrifft. Wie wendet eigentlich die öffentliche Verwaltung in Deutschland Gesetze an? Also wenn Sie einen Antrag stellen oder eine Behörde eine Entscheidung trifft. Was passiert da eigentlich hinter den Kulissen?
Ja, genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Die Basis für unser Gespräch ist tatsächlich ein Lehrmaterial für angehende Verwaltungsfachleute.
Ah, okay.
Es geht also wirklich um das Rüstzeug, das man braucht, um im Verwaltungsapparat zu arbeiten. Aber keine Sorge, wir versuchen das natürlich zu übersetzen. Das Ziel ist, dass Sie die Logik dahinter verstehen. Dieses, ja, juristische Denken in der Praxis.
Quasi einen Blick in die Werkstatt der Verwaltung, wenn man so will. Die Kernfrage ist ja, wie kommt die Behörde von einem allgemeinen Gesetz zu einer Entscheidung in ihrem ganz konkreten Fall? Was sind da die Schritte und ja, warum wirkt das manchmal auch so kompliziert?
Fangen wir vielleicht mal ganz oben an mit dem Rahmen der Rechtsordnung.
Okay.
Das ist im Grunde das gesamte Regelwerk unseres Zusammenlebens. Gesetze, Verordnungen, die ganze Palette eben. Durchgesetzt vom Staat. Der Sinn dahinter? Naja, Klarheit schaffen, Schutz bieten, Ordnung sichern, im Idealfall auch für einen fairen Ausgleich von Interessen sorgen.
Und für die Verwaltung ist dabei ein Prinzip absolut zentral, richtig? Dieses Rechtsstaatsprinzip.
Absolut. Im Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 3, steht sinngemäß, kein staatliches Handeln ohne oder gegen das Gesetz.
Das ist wichtig.
Ja, sehr. Die Verwaltung darf nicht einfach machen, was sie will. Sie ist an Recht und Gesetz gebunden. Das ist eine ganz entscheidende Grenze für staatliche Macht. Und das schützt uns Bürgerinnen und Bürger vor Willkür.
Okay, und dieser Rechtsstaat, der stützt sich ja auf weitere Pfeiler. Gewaltenteilung ist da so ein Stichwort, das hört man oft. Klingt aber sehr theoretisch, oder? Was heißt das praktisch?
Naja, praktisch heißt das, Macht wird aufgeteilt, damit keiner zu mächtig wird. Wir haben die Legislative, also die Parlamente, die die Gesetze machen.
Die gewählten?
Genau. Dann die Exekutive, das sind Regierung und Verwaltung, die die Gesetze ausführt. Und die Judikative, also die Gerichte, die darüber wachen und entscheiden, wenn es Streit gibt.
Und die kontrollieren sich auch?
Ja, die kontrollieren sich auch gegenseitig. Das Parlament wählt die Regierung. Gerichte können Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen. Diese Trennung gibt es auf Bundesebene, auf Landesebene und sogar auf kommunaler Ebene in gewisser Weise.
Okay. Und neben dieser Machtverteilung gibt es noch die Rechtssicherheit. Heißt das einfach, ich kann mich darauf verlassen, was gilt?
Im Kern ja. Staatliches Handeln soll vorhersehbar sein. Sie sollen wissen, woran sie sind. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Gesetze nicht einfach rückwirkend geändert werden dürfen, um jemanden zu bestrafen. Das wäre ja unfair.
Absolut.
Und ganz wichtig, der Staat muss verhältnismäßig handeln. Er darf also nicht, wie man so schön sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Klingt fair. Dann kommt noch die Rechtsgleichheit. Dazu, alle sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden. Steht ja auch im Grundgesetz, Artikel 3.
Richtig.
Und ganz zentral finde ich, wenn ich meine, der Staat oder eine Behörde behandelt mich falsch, dann muss ich mich doch irgendwie wehren können.
Das ist der Punkt Rechtsschutz. Ganz wichtig. Das Grundgesetz garantiert den Weg zu den Gerichten. Artikel 19 Absatz 4. Wenn Sie sich in Ihren Rechten verletzt fühlen, können Sie klagen. Das ist Ihre Möglichkeit, staatliches Handeln überprüfen zu lassen.
Das ist also der große Rahmen, sozusagen das Spielfeld. Aber woher kommt das Recht jetzt eigentlich genau? Es gibt ja nicht nur das eine Gesetz.
Richtig, wir sprechen davon Rechtsquellen. Das sind die verschiedenen Orte oder Entstehungsgründe, woher Rechtsregeln stammen. Ganz oben steht natürlich das Grundgesetz, unsere Verfassung.
Klar.
Darunter kommen dann die formellen Gesetze, also die, die vom Parlament, vom Bundestag oder den Landtagen beschlossen wurden.
Aber da gibt es doch noch viel mehr. Ich denke an die Unmengen von Verordnungen.
Genau. Neben diesen Parlamentsgesetzen gibt es die Rechtsverordnungen. Die erlässt die Exekutive, also die Regierung oder einzelne Ministerien.
Einfach so?
Nein, nein. Das geht nur, wenn ein Gesetz sie ausdrücklich dazu ermächtigt und auch den Rahmen dafür vorgibt. Das steht in Artikel 80 Grundgesetz. Der Sinn dahinter ist, das Parlament muss nicht jedes winzige Detail selbst regeln. Und man kann oft schneller auf neue Entwicklungen reagieren. Denken Sie an technische Vorschriften oder Details im Umweltrecht. Davon gibt es wirklich sehr, sehr viele.
Verstehe. Und auf der lokalen Ebene gibt es ja auch noch Regeln, die nur dort gelten.
Das sind dann oft die Satzungen, die erlassen zum Beispiel Gemeinden oder Städte im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. Die Hundesteuersatzung wurde ja schon genannt oder die Abfallsatzung. Der Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet, das sind typische Beispiele für Satzungen.
Und dann mischt ja auch noch die EU kräftig mit, oder?
Oh ja, und wie? EU-Recht spielt eine riesige Rolle und steht im Rang sogar über dem deutschen Recht, auch über dem Grundgesetz, soweit die EU zuständig ist.
Wirklich? Über dem Grundgesetz?
Ja, in den Bereichen, für die die Mitgliedstaaten der EU die Zuständigkeit übertragen haben. Besonders wichtig sind da die EU-Verordnungen. Die gelten direkt in Deutschland, so als wären sie deutsche Gesetze. Man muss sie also sofort anwenden.
Und Richtlinien?
Genau, dann gibt's noch die EU-Richtlinien. Die müssen von Deutschland erst in nationales Recht umgesetzt werden, geben also ein Ziel vor. Vieles, was uns im Alltag betrifft, im Verbraucherschutz, im Arbeitsrecht, hat seinen Ursprung eigentlich in Brüssel.
Puh, das sind ja ganz schön viele Quellen. Wie behält man da den Überblick, was jetzt wichtiger ist als das andere? Gibt's da eine Reihenfolge?
Ja, dafür gibt es eine klare Hierarchie. Man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. Ganz oben thront das EU-Recht, soweit anwendbar. Dann kommt das Grundgesetz. Darunter das einfache Bundesrecht, also Bundesgesetze und Bundesrechtsverordnungen. Dann folgt das Landesrecht, also Landesverfassung, Landesgesetze und so weiter. Und ganz unten stehen dann die kommunalen Satzungen.
Und die einfache Regel ist, höheres Recht schlägt niedrigeres Recht.
Genau das ist der Grundsatz. Das bekannteste Beispiel, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das steht auch so im Grundgesetz. Wenn der Bund etwas umfassend geregelt hat, können die Länder in der Regel nichts Abweichendes mehr beschließen. Es sei denn, das Grundgesetz erlaubt es ausdrücklich.
Und auf derselben Ebene, wenn sich zwei Bundesgesetze widersprechen?
Da gelten dann oft andere Prinzipien. Die speziellere Regel geht der allgemeineren vor. Lex specialis derogat lege generali. Und die neuere Regel geht der älteren vor. Lex posterior derogat legi priori.
Hast du da mal ein Beispiel für dieses speziell geht vor allgemein?
Ja, nehmen wir das Polizeirecht. Es gibt da oft eine allgemeine Regel, eine Generalklausel, die der Polizei erlaubt, ganz allgemein Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren.
Okay.
Aber es gibt auch ganz spezielle Regeln für konkrete Maßnahmen, zum Beispiel für eine Wohnungsdurchsuchung oder einen Platzverweis. Die haben viel strengere Voraussetzungen. Die Polizei darf dann nicht einfach die allgemeine Generalklausel anwenden, um jemanden aus der Wohnung zu werfen, sondern muss sich an die speziellen, strengeren Voraussetzungen für genau diese Maßnahme halten. Das spezielle Gesetz geht also vor.
Okay, das macht Sinn. Jetzt noch eine wichtige Unterscheidung, die im Lehrmaterial vorkommt. Objektives Recht versus subjektives Recht. Klingt erstmal sehr akademisch, ist das wirklich wichtig?
Ja, ist es. Und zwar ganz praktisch. Objektives Recht ist einfach die Gesamtheit aller Rechtsnormen, die es gibt. Das ganze Regelwerk.
Alles klar.
Subjektives Recht ist hingegen ihre persönliche Befugnis, also das Recht des Einzelnen, etwas Bestimmtes vom Staat oder von anderen zu verlangen oder ein bestimmtes Verhalten einzufordern, weil eine Norm ihnen genau dieses Recht gibt. Und der Knackpunkt ist, nicht jede Regel im objektiven Recht gibt ihnen automatisch auch ein subjektives Recht.
Kannst du da ein Beispiel geben, damit es greifbarer wird?
Stellen Sie sich vor, es gibt eine Vorschrift über die Qualifikation von, sagen wir, Versicherungsvermittlern. Die soll sicherstellen, dass nur zuverlässige Leute diesen Beruf ausüben. Das ist objektives Recht, dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Kunden.
Okay.
Wenn jetzt ein Kunde erfährt, dass sein Vermittler vielleicht doch nicht so zuverlässig ist, gibt ihm diese Vorschrift aber nicht automatisch ein subjektives Recht, von der Behörde zu verlangen, dass sie dem Vermittler die Erlaubnis entzieht. Die Behörde prüft das im Allgemeininteresse, aber der einzelne Kunde hat darauf keinen persönlichen Anspruch, keine einklagbare Position.
Ah, verstehe. Also nur weil es eine Regel gibt, heißt das nicht automatisch, dass ich sie für mich persönlich durchsetzen oder einklagen kann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, gerade im Umgang mit Behörden.
Exakt. Und das führt uns noch kurz zur Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Ganz grob kann man sagen, öffentliches Recht regelt das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, oft in einem Über-Unterordnungsverhältnis.
Wie der Steuerbescheid oder die Baugenehmigung.
Genau. Und Privatrecht regelt die Beziehungen zwischen Bürgern untereinander, auf Augenhöhe. Da herrscht Privatautonomie. Man kann Verträge schließen. Der Kaufvertrag, der Mietvertrag, das sind klassische Beispiele.
Aber der Staat tritt ja nicht immer nur hoheitlich auf. Er kauft ja auch Büromaterial oder beauftragt Baufirmen. Das ist doch dann eher wie ein normaler Vertrag, oder?
Stimmt, der Staat kann auch privatrechtlich handeln. Das nennt man dann fiskalisches Handeln oder Verwaltungsprivatrecht. Wenn die Gemeinde zum Beispiel Bürostühle kauft.
Ja.
Aber selbst da ist er nicht ganz frei wie eine Privatperson. Insbesondere wenn er Aufträge vergibt, muss er sich oft an das Vergaberecht halten. Also Aufträge öffentlich ausschreiben, Angebote vergleichen und so weiter. Das soll eben Wettbewerb sichern und sicherstellen, dass Steuergelder wirtschaftlich verwendet werden.
Verstanden. Okay, wir haben den Rahmen und die verschiedenen Quellen des Rechts. Zoomen wir jetzt mal rein auf den einzelnen Baustein. Den Rechtssatz, die einzelne Norm. Wie ist die denn typischerweise aufgebaut?
Ganz oft folgt sie einer Wenn-Dann-Struktur. Der Wenn-Teil beschreibt eine bestimmte Situation oder Voraussetzungen. Das nennen Juristen den Tatbestand.
Okay, das Wenn?
Und der Dann-Teil sagt, was die rechtliche Folge ist, wenn diese Situation eintritt. Das ist die Rechtsfolge.
Und dieser Wenn-Teil, der Tatbestand, der besteht aus einzelnen Merkmalen, die erfüllt sein müssen?
Genau. Das sind die Tatbestandsmerkmale, oft abgekürzt TBM. Manchmal müssen alle diese Merkmale erfüllt sein, damit die Rechtsfolge eintritt. Das nennt man kumulativ. Manchmal reicht aber auch eines von mehreren möglichen Merkmalen, das wäre dann alternativ.
Hast du ein Beispiel?
Nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich, Paragraph 823 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, die Haftung für Schäden. Da steht sinngemäß, wenn jemand vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, das sind alles TBMs, dann ist er dem anderen zum Ersatz des darauf entstehenden Schadens verpflichtet. Das ist die Rechtsfolge.
Da müssen also viele Wenns erfüllt sein. Verletzungshandlungen, Verschulden, Schaden.
Richtig, die müssen alle vorliegen. Aber diese Merkmale sind ja nicht immer so klar und eindeutig wie Eigentum oder Körperverletzung. Was ist mit Begriffen wie öffentliche Sicherheit im Polizeirecht oder Zuverlässigkeit im Gewerberecht? Die klingen ziemlich vage.
Ja, genau.
Das sind die sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffe. Und hier liegt oft, wie man sagt, der Hase im Pfeffer. Was genau bedeutet Zuverlässigkeit eines Gastwirts? Oder wann ist die öffentliche Sicherheit gefährdet? Das muss die Behörde dann im Einzelfall prüfen und auslegen, also mit Inhalt füllen. Das macht die Rechtsanwendung eben nicht zu einem reinen Rechenexempel, sondern erfordert Wertung.
Verstehe. Das macht es spannend, aber sicher auch anspruchsvoll. Und dann gibt es ja auch noch die Fälle, da muss die Behörde gar nicht handeln, sondern sie kann handeln. Das Stichwort Ermessen.
Richtig. Ermessensnormen sind im Verwaltungsrecht extrem häufig. Man erkennt sie oft am Wörtchen kann im Gesetz. Hier hat die Behörde einen Entscheidungsspielraum eingeräumt bekommen.
Spielraum wobei?
Ermessen. Und oder sie kann entscheiden, wie sie tätig wird, also welche von mehreren möglichen Maßnahmen sie ergreift. Das ist das Auswahlermessen.
Ein Beispiel wäre vielleicht die Rücknahme eines Bescheids, der sich im Nachhinein als rechtswidrig herausstellt.
Genau, ein klassisches Beispiel. Paragraph 48 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt, ein solcher rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Die Behörde muss also nicht zwangsläufig, sie kann. Und sie kann dann auch entscheiden, ob sie ihn ganz oder nur teilweise zurücknimmt, ob für die Zukunft oder auch für die Vergangenheit. Da hat sie Spielraum.
Und das Gegenteil wäre dann?
Das Gegenteil ist die gebundene Entscheidung. Da steht im Gesetz oft ist oder muss oder hat zu. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, muss die Behörde die vorgesehene Rechtsfolge anordnen. Da gibt es keinen Spielraum. 14 Gaststättengesetz, den wir vorhin hatten. Wenn der Wirt unzuverlässig ist, ist die Erlaubnis zu versagen. Kein Ermessen.
Aber dieses Ermessen, das die Behörde hat, das kann sie ja nicht völlig frei nach Lust und Laune ausüben, oder?
Nein, auf keinen Fall. Sie muss das Ermessen pflichtgemäß ausüben. Also entsprechend dem Zweck der Ermächtigung und unter Beachtung der gesetzlichen Grenzen. Es gibt typische Ermessensfehler, die eine Entscheidung rechtswidrig machen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn die Behörde gar nicht erkennt, dass sie ermessen hat und glaubt, sie müsse handeln. Das nennt man Ermessensnichtgebrauch oder Ermessensunterschreitung. Oder wenn sie eine Maßnahme wählt, die das Gesetz gar nicht vorsieht oder die Grenzen überschreitet. Ermessensüberschreitung. Oder ganz wichtig, wenn sie ihr Ermessen für sachfremde Zwecke einsetzt, also zum Beispiel aus persönlichen Motiven oder um jemanden zu schikanieren. Das ist Ermessensmissbrauch oder Fehlgebrauch. Solche Fehler machen die Entscheidung dann vor Gericht angreifbar.
Okay. Und manchmal braucht man ja auch nicht nur eine Norm, sondern mehrere Paragraphen, um einen Fall zu lösen, wie so eine Kette.
Ja, das kommt sehr oft vor, gerade im Zivilrecht, aber auch im Verwaltungsrecht. Man spricht dann von Normketten. Ein Paragraph verweist vielleicht auf einen nächsten, der wiederum bestimmte Voraussetzungen definiert, die in einem dritten Paragraphen näher erläutert werden. Das muss man dann eben Schritt für Schritt durchprüfen.
Ein Punkt noch zur Norm selbst. Die Sprache des Rechts, die ist ja manchmal, sagen wir, speziell. Warum ist das eigentlich so? Warum kann man das nicht einfacher sagen?
Das liegt vor allem an der Notwendigkeit der Präzision. Um Rechtssicherheit zu schaffen, also Klarheit darüber, was gilt, müssen Begriffe möglichst eindeutig definiert sein. Das führt dazu, dass Juristen Worte oft anders verwenden oder verstehen als wir im Alltagsgebrauch.
Das klassische Beispiel ist wahrscheinlich Besitz und Eigentum, wohl?
Ganz genau. Im Alltag sagen wir oft mein Auto, egal ob es uns gehört oder ob wir es nur geleast oder gemietet haben. Juristisch ist aber Eigentum die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Wem gehört es rein rechtlich? Besitz ist hingegen die tatsächliche Gewalt oder Kontrolle über die Sache. Wer hat sie gerade in Händen oder nutzt sie?
Also der Mieter ist Besitzer der Wohnung?
Richtig, der Mieter ist Besitzer, aber der Vermieter ist und bleibt der Eigentümer. Dieser Unterschied ist rechtlich fundamental, hat ganz viele Konsequenzen. Oder denken Sie an den Unterschied zwischen einer Einwilligung, die man vorher gibt, und einer Genehmigung, die man nachher erteilt. Klingt ähnlich, kann aber juristisch einen riesen Unterschied machen.
Verstehe. Das braucht also diese Genauigkeit. Okay, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wie bringt die Behörde oder das Gericht denn nun das abstrakte Gesetz und den konkreten Fall, der auf dem Tisch liegt, zusammen? Das Stichwort war Subsumption.
Ja, die Subsumption ist der entscheidende Denkprozess in der Rechtsanwendung. Man prüft, ob der konkrete Lebenssachverhalt, also das, was tatsächlich passiert ist, die Merkmale des abstrakten Gesetzestatbestands erfüllt. Anders gesagt, passt der Fall unter die Regel?
Wie bei einem Puzzle, bei dem man schaut, ob das Teil genau in die vorgesehene Lücke passt.
Das ist ein sehr gutes Bild. Ja, logisch folgt das oft einem ganz einfachen Dreischritt, den man aus der Logik kennt. Obersatz. Das ist die allgemeine Regel, zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich. Untersatz. Das ist der konkrete Fall, zum Beispiel, Sokrates ist ein Mensch. Schlussfolgerung. Das ist das Ergebnis, zum Beispiel, also ist Sokrates sterblich.
Klingt einfach.
In der Theorie. In der juristischen Praxis ist das natürlich oft viel komplexer, weil sowohl die Regel als auch der Fall vielschichtiger sind.
Was sind da die Schritte, die ein Verwaltungsmitarbeiter oder Richter in der Praxis gehen muss?
Also, zuerst muss der Sachverhalt sauber aufgeklärt und aufbereitet werden. Was ist wirklich passiert? Welche Tatsachen sind überhaupt relevant für die rechtliche Prüfung? Im Beispiel des unzuverlässigen Gastwirts von vorhin, ob er nett zu seinen Gästen ist oder nicht, ist für die Frage der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit wahrscheinlich egal. Aber ob er vielleicht Steuerschulden hat oder Vorstrafen wegen Körperverletzung, das ist sehr relevant.
Okay, Fakten sammeln und sortieren. Und dann?
Dann muss die passende Rechtsnorm gefunden werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach bei der Fülle an Gesetzen und Verordnungen. Man muss wissen, in welchem Rechtsgebiet man suchen muss. Bin ich im Baurecht, im Sozialrecht, im Polizeirecht? Welches Gesetz ist überhaupt anwendbar? Bundesrecht, Landesrecht? Ein Fehler hier und die ganze weitere Prüfung geht möglicherweise in die falsche Richtung.
Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor.
Ist es auch. Das braucht Übung und Systematik. Und wenn man dann die richtige Norm oder die Normkette gefunden hat, muss man sie genau analysieren.
Also wieder zerlegen.
Genau, zerlegen in die einzelnen Tatbestandsmerkmale. Und dann kommt oft die eigentliche Herausforderung. Was bedeuten diese Merkmale genau im konkreten Fall? Was heißt Gefahr im Verzug? Was ist ein wichtiger Grund? Was bedeutet öffentliches Interesse? Hier beginnt die Auslegung, die Interpretation der Norm. Denn Gesetze sind ja oft abstrakt formuliert und können unmöglich jeden denkbaren Fall des Lebens vorwegnehmen.
Das heißt also, Rechtsanwendung ist nicht nur so ein mechanisches Abhaken von Merkmalen, sondern oft auch echte Denkarbeit und Deutung?
Unbedingt. Wenn eine Norm nicht absolut glasklar ist, und das sind sehr viele Normen nicht, dann muss ihr Sinn und Zweck ermittelt werden. Das nennt man Auslegung oder Interpretation.
Gibt es dafür denn feste Regeln? Wie legt man ein Gesetz richtig aus? Gibt es da eine Anleitung?
Ja, es gibt anerkannte Auslegungsmethoden, die von Juristen verwendet werden, um den Sinn einer Norm zu ermitteln. Man spricht von den klassischen Auslegungsmethoden nach Savigny, die auch das Bundesverfassungsgericht anwendet.
Und die wären?
Erstens, man schaut auf den genauen Wortlaut, die Grammatik, die Wortbedeutung. Das ist die grammatische Auslegung. Zweitens, man betrachtet die Norm im Kontext des Gesetzes, in dem sie steht, und im Zusammenhang mit der gesamten Rechtsordnung. Das ist die systematische Auslegung.
Okay.
Drittens, man fragt nach dem Willen des historischen Gesetzgebers. Was wollte das Parlament damals erreichen, als es das Gesetz beschlossen hat? Das ist die historische Auslegung. Und viertens, und das ist oft sehr wichtig, man fragt nach dem Sinn und Zweck der Regelung, nach dem Ziel, das die Norm heute verfolgen soll. Das ist die teleologische Auslegung. Was soll die Norm bewirken? Welches Problem soll sie lösen?
Es klingt jetzt aber so, als könnte man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, welche Methode man betont.
Und wie? Genau das passiert ständig. Über die richtige Auslegung wird laufend diskutiert in der Rechtswissenschaft, in Kommentaren und natürlich vor Gericht. Es gibt oft eine sogenannte herrschende Meinung, der die meisten Juristen und Gerichte folgen, aber eben auch abweichende Mindermeinungen.
Und was macht man dann in der Verwaltungspraxis?
In der Praxis orientiert man sich natürlich sehr stark daran, wie die Gerichte, insbesondere die obersten Gerichte wie der Bundesgerichtshof oder das Bundesverwaltungsgericht, eine Norm auslegen. Deren Entscheidungen haben ja faktisch eine hohe Bindungswirkung.
Aber die Gerichte dürfen doch auch nicht einfach machen, was sie wollen. Sie sind doch selbst auch ans Gesetz gebunden.
Absolut. Die Auslegung findet ihre Grenze am möglichen Wortsinn des Gesetzes. Man darf nicht gegen den klaren Wortlaut entscheiden. Eine Auslegung contra legem ist unzulässig. Und die Gerichte dürfen sich auch nicht zum Ersatzgesetzgeber aufschwingen. Ihre Aufgabe ist es, das geltende Recht anzuwenden und auszulegen, nicht neues Recht nach eigenen Vorstellungen zu schaffen.
Was passiert aber, wenn das Gesetz eine echte Lücke hat? Also eine Situation auftritt, an die der Gesetzgeber ganz offensichtlich überhaupt nicht gedacht hat und für die es keine Regel gibt.
Das kommt tatsächlich vor. Dann spricht man von einer Gesetzeslücke. Wenn diese Lücke planwidrig ist, also der Gesetzgeber sie nicht bewusst offen lassen wollte, und wenn es eine vergleichbare, geregelte Situation gibt, dann kann man unter Umständen diese Regelung entsprechend auf den ungeregelten Fall anwenden. Das nennt man Rechtsfortbildung durch Analogie.
Aha, Analogie.
Ja, das geht aber nur unter sehr strengen Voraussetzungen. Es muss eben eine planwidrige Lücke sein, die Fälle müssen in ihrer Interessenlage wirklich vergleichbar sein und ganz wichtig, es darf kein Analogieverbot bestehen. Im Strafrecht zum Beispiel ist eine Analogie zu Lasten des Beschuldigten absolut verboten, wegen des Grundsatzes keine Strafe ohne Gesetz.
Das ist also ein ziemlich heikles Terrain. Es geht darum, den mutmaßlichen Plan des Gesetzgebers quasi weiterzudenken, aber ohne ihn zu ersetzen.
Genau das ist der Punkt. Es ist oft ein schmaler Grat zwischen noch zulässiger Auslegung, die den Wortsinn vielleicht dehnt, und einer schon unzulässigen Rechtsfortbildung, die über den Willen des Gesetzgebers hinausgeht.
Okay, versuchen wir mal ein kurzes Fazit zu ziehen. Rechtsanwendung in der Verwaltung ist also alles andere als Willkür. Es ist ein methodisch geleiteter Prozess.
Richtig.
Man braucht Wissen über die Rechtsordnung, die ganzen Quellen, die Hierarchie. Man muss die konkrete Norm, den Rechtssatz, analysieren, Tatbestand, Rechtsfolge. Man muss den Sachverhalt sauber darunter einordnen. Das war die Subsumption.
Genau.
Und wenn die Norm dann eben nicht ganz klar ist, was ja oft vorkommt, dann muss man sie nachvollziehbar auslegen mit diesen Methoden, die du genannt hast.
Exakt. Und das Verständnis dieser ganzen Logik, dieser Methodik, hilft eben enorm, Entscheidungen von Behörden besser nachzuvollziehen. Man versteht, warum bestimmte Formulierungen wichtig sind, warum bestimmte Nachweise gefordert werden und wo vielleicht auch Spielräume liegen, Stichwort Ermessen oder diese unbestimmten Rechtsbegriffe.
Ja, das leuchtet ein. Das bringt mich aber noch zu einem letzten Gedanken, so zum Weiterdenken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieses Lehrmaterial, das betont ja sehr stark die Bindung an Recht und Gesetz, die methodische Korrektheit. Das ist ja auch die Basis des Rechtsstaats.
Hm, ja.
Aber was ist eigentlich mit den Fällen, die gibt es ja sicher auch, in denen das Ergebnis zwar formal juristisch hundertprozentig richtig ist, sich aber für den Betroffenen oder auch für Außenstehende irgendwie zutiefst ungerecht anfühlt? Wo endet die reine formale Rechtsanwendung und wo beginnt oder wo sollte vielleicht beginnen die Suche nach echter Einzelfallgerechtigkeit, gerade wenn es um Ermessen geht oder um die Auslegung dieser vagen, unbestimmten Begriffe?
Puh, das ist wirklich die Gretchenfrage, die weit über die reine Technik der Rechtsanwendung hinausgeht. Wie viel Flexibilität erlaubt oder vielleicht sogar erfordert das System, um unbillige Härten zu vermeiden, ohne gleichzeitig die so wichtige Rechtssicherheit und die Rechtsgleichheit für alle zu gefährden? Diese Spannung zwischen der notwendigen Regelbindung auf der einen Seite und dem menschlichen Streben nach einem als fair und gerecht empfundenen Ergebnis im konkreten Einzelfall, das ist eine ständige Herausforderung. Für die Verwaltung, für die Gerichte, ja, für unseren Rechtsstaat insgesamt. Ein Punkt, über den man sicher lange nachdenken kann.
Definitiv ein spannender Gedanke zum Schluss. Das war unser heutiger Einblick in die Grundlagen der Rechtsanwendung in der Verwaltung. Wir hoffen, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.